Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute ist ein Abschnitt aus dem Lukasevangelium und berichtet sozusagen die Werbung oder wie man das sagen will, der ersten Jünger. Das wird in den Evangelien breit berichtet, die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas berichten das sehr ähnlich. Bei Lukas, ich sage das schon vorher, damit Sie so ein bisschen so einen Hintergrund haben, kommt noch eine Besonderheit dazu, nämlich, das fällt Ihnen dann wieder ein, wenn Sie die Geschichte hören, dieses Wunder von diesem gigantischen Fischzug, den die da machen bei der Gelegenheit. Das schildern Matthäus und Markus so nicht. Die setzen dafür einen etwas anderen Akzent, die betonen mehr diesen Punkt, kehrt um, ich könnte auch sagen, macht grundsätzlich was anders, ändert euer Leben, glaubt ans Evangelium, an die gute Botschaft. Ich lese Ihnen jetzt die Lukas-Fassung aus dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Leute vom Boot aus. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahre hinaus in tieferes Wasser.« Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, erging es ebenso. Die beiden arbeiteten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Das ist so eine, ich muss das einfach sagen, ich predige diese Geschichte jetzt fast 40 Jahre. Und ich kann Ihnen nur, die regt mich jedes Mal auf. Weil ich mich immer frage, was will der mir eigentlich sagen mit dieser Geschichte? Dass ich falsch gelebt habe, weil ich nicht einmal im Leben alles hingeschmissen habe und geändert habe und umgekehrt bin und richtig neu angefangen habe und ist zu primitiv an die Geschichte herangegangen, ich weiß. Dafür habe ich Theologie studiert, habe alle schlauen Sätze dazu gelernt. Trotzdem, da regt mich auf. Da steht am Ende dann einfach, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Das waren verheiratete Männer. Ja? Die gingen mit diesem Wanderprediger einfach weg. Die Frauen mit Kindern saßen zu Hause, konnten sehen, wie sie, ich meine, das machen Männer wohl öfter mal, aber das ist doch nicht schön. Wir wissen dann aus der Bibel, dass Jesus das dabei so auch nicht belassen hat. Die haben den Kontakt zu den Familien nicht aufgegeben. Und dass die verheiratet waren, das wissen wir ja nur, weil dann irgendwann die Geschichte kommt, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Also wenn ich dem Nachfolger Petri in Rom mal begegne, werde ich ihn daran erinnern und werde ihn fragen, wo ist eigentlich deine Schwiegermutter? Egal. Ich frage mich dann immer, das ist doch, wie soll man das glauben? Und das genau scheint der Grund für Lukas gewesen zu sein, dass er anders als Matthäus und Markus sich gedacht hat, das ist ein bisschen komisch. Also, dass der da einfach mal so eine Predigt hält und denen dann sagt, Jungs, kommt mit, lasst alles liegen und stehen, wir machen jetzt was anderes, wir fischen nicht mehr Fische, sondern Menschen. Da scheint sich Lukas selber gedacht zu haben, nee, da muss irgendwie ein Wunder her, irgendwas Bombastisches, was die so überzeugt hat, dass sie mitgegangen sind. Und dann kommt die Geschichte von diesem gigantischen Fischzug, obwohl extra erzählt wird, sie haben die Nacht vorher schon viel gearbeitet und nichts gefangen. Sozusagen, wie sagt man heute immer, die Matrix, ne? Auf der man denken soll, mit diesem Mann verbinden sich Wunder. Eben auch das Wunder eines neuen, eines besseren, eines anderen Lebens. Mit ihm kann man Neuanfänge wagen, echte Neuanfänge, richtige Brüche im Leben. Und es kommt was Gutes dabei heraus. Ja, soweit so gut. Jetzt habe ich die Botschaft dieses Textes Ihnen schön gesagt. Und jetzt komme ich dazu, warum mich das immer ärgert. Wissen Sie, das ist... Ich bin so ein grüblerischer Mensch. Es gibt ja andere Menschen, die haben das gar nicht. Also mein Peter sagt mir immer, wenn ich dann so anfange zu grübeln, dann sagt er mir, denkst du schon wieder über die Welt nach? Ja, manchmal denke ich tatsächlich über die Welt nach. Und da ist mir dann nicht immer so zu guter Laune zumute. Und dann sagt er immer, nee. Also das kann uns Allgäuer nicht passieren. Wir haben da so einen Schalter hinten im Kopf, den legen wir um und dann scheint die Sonne. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Wenn das mal so einfach wäre. So einfach ist das nicht. Und dann gibt es ja all diese klugen Sprüche dazu, ne? Die man dann immer, da sind gute Sprüche dabei, das ist keine Frage. Die sagen auch immer irgendwas Wahres. Aber ich höre dann immer, man hört die ja immer nur mit seinen eigenen Ohren, ne? Ich höre dann immer nur den Vorwurf, warum hast du das nicht anders gemacht? Ja, also zum Beispiel, traurig grüßt der ich bin, den, der ich sein könnte. Ja, was will mir das sagen? Alles falsch gemacht? Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Hören Sie, wie oft ich schon am Strand gelegen habe und geträumt habe vom Leben, von einem anderen Leben. Kennen Sie das? So mal liegen, ne? Und dann fängt man ja immer ganz groß an. Klein gibt man sich ja nicht zufrieden, ne? Muss ganz groß sein. Kann ich mich noch gut erinnern, da hat Peter sogar mal mitgeträumt. Da haben wir in Griechenland in der Zeitung gelesen, dass einer aus Nordrhein-Westfalen einen Jackpot mit über 70 Millionen geknackt hat. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, eben, was macht man dann damit? Das war dann auch am Ende, als wir stundenlang darüber und gegrübelt und erzählt haben, also habe ich dann gesagt, nee, weißt du was, das macht mir jetzt schon so viel Kopfschmerzen, ohne dass ich gewonnen habe. Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich nur noch Kopfschmerzen. Man hätte ja ständig nur Angst um das Geld, was damit passieren könnte. Nee. Gibt noch so einen Spruch, von John Lennon ist der. Das Leben ist das, was stattfindet, während du mit wichtigen Dingen beschäftigt bist. Ja, werden die Dinge dadurch unwichtig? Soll ich sie lassen? Soll ich sie nicht tun, damit ich das Leben genieße? Verstehen Sie, das ist natürlich eine persönliche Störung sozusagen, eine Art der persönlichen Wahrnehmung. Andere Menschen nehmen das so nicht wahr. Ich höre da immer den Vorwurf. Hätte ich in meinem Leben an einem Punkt für den Herrn Jesus mal mein Leben richtig ändern sollen, abbrechen sollen, knack, neu anfangen, und ich habe nicht mal Frau und Kinder, ich hätte da niemanden im Stich gelassen, so groß. Habe ich nicht gemacht. Habe immer brav mein Leben gelebt. Und dann Erzähle ich Ihnen auch, habe ich glaube ich schon mal erzählt, erzähle ich aber auch noch. Dann habe ich mir einen Griechenland-Urlaub mal total versaut, selber versaut, weil ich mir als Buch mitgenommen hatte zum Lesen den Nachtzug nach Lissabon. Hat das von Ihnen schon mal jemand gelesen? Das war mal so ein Modebuch von Pascal Mercier vor, weiß ich nicht, ist schon 10 Jahre her oder so. Ich kann Ihnen schon gar nicht mehr genau sagen, worum es ging in dem Buch. Aber ganz am Anfang steht so eine These. Wenn es stimmt, dass wir nur ein Drittel unserer Möglichkeiten leben, was ist mit dem Rest? Das hat mir den Urlaub versaut. Da war ich den ganzen Urlaub mit beschäftigt. Was ist mit dem Rest? Peter konnte schon nicht mehr hören. Dann kommen so, ne? Ich habe ja schließlich auch was, wie sie im Ruhrgebiet immer gesagt haben, du hast ja auch was Richtiges gelernt. Ne? Was Richtiges. Da merkt man dann, was die so eigentlich von Theologen halten. Ne? Ich habe ja Herrenschneider gelernt, ein ordentliches Handwerk, einen ordentlichen Gesellenbrief. Aber ich hätte auch ein ordentlicher Herrenschneider sein können. Hätte ein ganz anderes Leben führen können. Habe ich nicht gemacht. Die Möglichkeit gab es. Habe ich nicht gemacht. Ist das jetzt falsch? Habe ich da was verpasst? Verstehen Sie, das sind die Sachen, die dann in meinem Kopf sich bewegen.
Das kann ich nicht verstehen, Herr Wolke. Sie haben so viele Menschen in Ihrer Zeit als Pfarrer erreicht.
Und trotzdem denkt man darüber nach. Und ich weiß, andere Menschen denken da auch drüber nach. Andere Menschen grübeln auch, was man im Leben alles. Und dann guckt man in RTL oder sonst wo die Aussteiger, ja, die einfach mal alles packen und weg, woanders hin. Und dann denken, ja, ob ihr jetzt glücklich aussieht, weiß ich auch nicht. Wie ist es richtig? Zum Glück gibt es ja immer berühmte Persönlichkeiten, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Und die das richtig grundsätzlich und vernünftig überlegt haben. Und die gibt es zum Glück auch unter Theologen. Und die Pfingster, wir haben ja die skandinavische Ecke da, ne? Wo die Straßen alle nach den berühmten Skandinaviern heißen. Und da gibt es auch die Kierkegaard-Straße. Der Sören Kierkegaard, das war der Mann, der genau darüber sein Leben lang nachgegrübelt und nachgedacht hat. Und der hat das an dem Begriff der Freiheit aufgehängt, über die Paulus ja so viel zu schreiben weiß. Die Freiheit, die wir im Glauben haben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt er im Galaterbrief. Und da sagt Sören Kierkegaard, ja, also ich kann es ihm jetzt nicht, der sagt das natürlich schöner. Der hat da so eine richtige, der war nicht nur Theologe, sondern auch Philosoph, der hat da eine richtig gehobene Sprache für, die habe ich nicht. Aber was er so sagt, ja, wir haben alle Möglichkeiten. Gott hat uns alle Möglichkeiten geschenkt. Wir können alle möglichen Entscheidungen treffen. Nur, in dem Moment, in dem wir eine Entscheidung treffen, schließen wir damit mindestens 5 andere schon aus. Und das ist normal. Das ist das Leben. Wenn ich mich dafür entscheide, obwohl ich eine Schneiderlehre gemacht habe, im Pfarrberuf zu bleiben, dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Und das ist das Leben. Und irgendwann ist dann auch mal gut und dann brauche ich nicht mehr lange darüber nachzugrübeln, was ich als Schneider vielleicht hätte erreichen können. Ich wäre ganz bestimmt nicht der Maßschneider von Johannes Rau geworden. Der hatte schon einen. In Mönchengladbach am Niederrhein. Wäre ich nicht geworden. Ja? Ist dann einfach so. Und wenn ich mich dafür entscheide, in Köln zu leben, dann ist damit auch entschieden, dass ich nicht in München leben werde. Hatten wir die Möglichkeit. Wir hätten auch nach Berlin gehen können. Nein, wir haben uns für Köln entschieden. Also, irgendwann ist da mal Schluss, darüber nachzugrübeln, warum wir uns für Köln entschieden haben. Es ist einfach so. Und das ist mit dem ganzen Leben so. Wir treffen Entscheidungen für unser Leben. Und was dann die eigentliche Aufgabe ist, wir müssen uns selber damit aussöhnen. Unseren Frieden damit machen. Und das ist der Punkt, an dem Sören Kierkegaard sagt, und das genau sagt Gott dir zu. Er will von dir keine Wunder, Er will nicht ständig das absolute Nonplusultra. Er will nicht, dass du unbedingt die Welt rettest. Er möchte, dass du in dem, wofür du dich entschieden hast, glücklich und zufrieden wirst. Und die Jünger, die haben das mit Jesus, der sie an die Hand genommen hat, so für sich gefunden. Aber da sind ja an dieser Stelle nur diese vier mitgegangen. Da waren noch sehr viel mehr Fischer und da waren noch sehr viel mehr andere und die sind zu Hause geblieben. Und die haben ihr Leben weiter gelebt und das ist dann auch in Ordnung so. Da sagt Gott uns, mach deinen Frieden damit. Ich finde dein Leben so, wie du es führst, gut. Und das haben wir dann noch, Paulus, der kann ja alles noch ein bisschen höher hängen, ne? Der macht das dann noch intensiver deutlich. Da, wo die Welt uns sagt, gescheitert, der Mann am Kreuz gestorben, was wollt ihr Christen uns eigentlich erzählen, ist für die Welt, die sich so klug haltende Welt, Idiotie, Unsinn. Da sagen wir, nee, genau da liegt unsere Rettung. Denn in der Auferstehung hat Gott uns gesagt, es gibt dieses Scheitern im Leben nicht. Er fängt uns auf. Und ich habe wirklich in unserer Zeit das Gefühl, die Botschaft ist so nötig, wie wir sie nur selten gehabt haben. Denn im Moment leben wir in der Zeit der Selbstoptimierung. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Begriff schon mal begegnet ist. Sie alle sind dafür verantwortlich, was aus Ihrem Leben wird. Und zwar nur Sie. Und wenn Sie es nicht schaffen, Pech gehabt. Hättest du dich halt mehr anstrengen müssen. Hättest du dich halt mehr bemühen müssen. Hättest du dir halt mehr lernen müssen. Hättest du halt mehr arbeiten müssen. Alles, was es da an äußerlichen Einflüssen gibt, wird geleugnet. Nein, jeder kann, wenn er nur will. Ja, so der US-amerikanische Traum. Stimmt ja nicht. Fängt ja schon damit an, wo wir geboren werden. In welchem Land, in welche Familie, welche Möglichkeiten die Eltern uns geben, was wir lernen können, was wir nicht lernen können. Wer uns vorschreibt, wo wir zur Schule gehen, welchen Beruf wir... Stimmt? Nein, Selbstoptimierung. Du bist dafür verantwortlich. Haben Sie mitbekommen vor, wie lange ist das her, einer Woche oder was? War in der Lenxess Arena eine gigantische Veranstaltung. Ich bin da mit dem Rad lang gefahren, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Da standen in dieser brütenden Hitze die Menschen in ganz langen Schlangen, komplett um die Lenxess Arena herum. Ich habe dann einen gefragt, war da jemand von Ihnen? Bevor ich was Böses sage. Die haben vierstellige Eintrittssummen bezahlt. Für so ein Seminar, das ging, glaube ich, über 2 Tage, zur Persönlichkeitsbildung, zur und so weiter. Ich habe vergessen, wie es hieß. Tausende waren da. Tausende. Alle, um für sich selber den Punkt, und ich sage dann immer so bösartig, das ist natürlich auch gemein, ne? Da wird dir erzählt, wie du reich wirst. Nee. Jesus sagt an einer Anstelle mal sehr gut, alles ist möglich dem, der glaubt. Damit meint er auch natürlich den Glauben an Gott. Aber vor allen Dingen meint er, genau, du musst schon auch an dich selbst glauben. Und wenn du was willst, dann schaffst du das auch. Mach es einfach. Und wenn du dich dann entschieden hast, dann ist es gut so. Mach es so. Werd damit zufrieden, werd damit glücklich, grübel nicht mehr darüber. Jörg Wolke, hör endlich auf zu grübeln und schon gar nicht in Griechenland am Strand, du sollst hier Urlaub machen. Also genieße die Zeit, genieße die Sonne, genieße das Meer. Du hast ja nicht falsch gelebt. Alles ist gut, so wie wir es tun. Gottes Gnade ist es, die uns selig macht. Weil er uns sagt, du kannst dein Leben so leben, wie du möchtest. Es gibt immer viele Möglichkeiten. Du kannst nur eine leben. Und die ist dann auch in Ordnung. Das gehört mit zu dem, was Jesus sagt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An dem Punkt sage ich mir so, und jetzt liebst du dich mal selbst. So wie du gelebt hast. Ist in Ordnung so. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.